Herzlich willkommen zum 368. Mal beim Sneakpot. Wir werden heute eine Menge Holz fällen und dazu sitzt Claudia Nördinger auf der anderen Seite des Sofas.
Hallo. Und Robert Krüger will unbedingt heiraten, glaube ich, oder?
Ja, ja. Bestimmt. Hallo.
Hi. Serena, worum ging's, Bob?
Serena geht um, also wir sind im, ja, in den USA in den 1920er Jahren ungefähr. Bradley Cooper ist ein Holzunternehmer, also hat da so ein Holzfällerwerk irgendwo im Wald und in einem Tal namens in den Smoky Mountains.
Und oh, in North Carolina.
Richtig.
Ja.
Und du kennst dich aus.
Ist der einzige Staat, den ich ein bisschen kenne.
Okay.
Tatsächlich. Ja.
Und das Einzige, was ihm noch fehlt zu seinem Glück, ist eine Frau. Und durch Zufall trifft er eine, und zwar gespielt von Jennifer Lawrence. Sie spielt Serena. Und Serena ist früher aufgewachsen, auch in einem Holzfällerumfeld. Ihr Vater besaß auch ein Waldgebiet. Aber der ist offensichtlich unter Umständen, die nicht wirklich erörtert werden, irgendwas mit einem Feuer mal ums Leben gekommen. Also sie ist ein Waisenkind in dem Sinne. Die beiden bändeln miteinander an, heiraten auch relativ schnell. Da macht der Film einen sehr schönen Sprung. Also es ist so, sie treffen sich. Der erste Satz, den er zu ihr sagt, ist: Wir sollten heiraten. Schnitt, Hochzeit. Also so, wir werden nicht lange gequält mit irgendwelchen Anbandlungstätigkeiten, sondern der Film kommt da direkt zum Punkt. Und jetzt kommt sie natürlich dann auch mit in sein Holzfällerleben und krempelt dort sofort alles um. Also sie ist eine sehr taffe Frau, sie ist eine sehr, also sie reißt da so einiges an sich auch, nicht nur, dass sie jetzt irgendwie Vorschläge zur Verbesserung hat oder so, oder Sachen weiß, wie ihr Vater irgendwas gemacht hat, was sich vielleicht anbietet, was man machen könnte, sondern sie ist auch wirklich, dass sie Sachen selbst in die Hand nimmt und sich einmischt in einer Art und Weise, wie das für die Männer, die da arbeiten, erstmal extrem ungewöhnlich ist, weil es ist ja halt doch zu der Zeit noch eine massiv männerdominierte Geschichte, es ist wahrscheinlich sogar heute noch, würde ich vermuten. Und insofern eckt sie da so ein bisschen an. Und ab da beginnt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, also es ist, sein Leben krempelt sich schon sehr arg um durch ihre Anwesenheit dort. Und ein paar Eifersüchteleien beginnen in alle möglichen Richtungen. Und es hinterlässt eine blutige Spur, könnte man sagen.
Okay. Und das ist das melodramatisch oder wie ist das denn angelegt, diese Geschichte?
Das kann sich nicht so richtig entscheiden. Das ist auch ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Also zum einen ist das eigentlich eine Geschichte darüber, wie eine Frau, die er für die richtige hält, sein Leben ins Unglück stürzt. Insofern wäre das als Drama angelegt, aber das es findet die ganze Zeit keinen richtig dramatischen Ton in dem Film. Also der plätschert so dahin und macht dann immer mal wieder so, ja, Seitenarme für das, der Geschichte auf. Also Bradley Cooper will unbedingt einen Puma oder einen Mountain Lion jagen und geht dann immer mit dem Jagdführer der Gruppe da, der irgendwie dafür da zuständig ist, aufzupassen, dass die wilden Tiere nicht irgendwie die Holzfäller belästigen, geht dann jagen und lauter so Nebenschauplätze. Im Großen und Ganzen liegt immer irgendwie so ein bisschen Spannung in der Luft. Also es hat so eine Thriller-Komponente, so ein kleines bisschen, aber im Hauptsächlichen würde ich sagen, ist es ein Drama, was aber doch an vielen Stellen ein bisschen Actionfahrt aufnimmt und auch teilweise sehr blutig wird. Das Problem, was ich mit dem Film hatte, ist, dass er nicht, nicht so richtig weiß, wie er das Thema anpacken will. Also sie ist eine sehr eifersüchtige Person, sie ist eine fürchterlich manipulative Person. Sie spielt das auch ziemlich toll, aber es ist so durchsichtig, du weißt alles vorher, was passieren wird. In dem Augenblick, wo sie das erste Mal da reinkommt, die ersten drei Sätze zu den Männern sagt, ist dir völlig klar, mit wem sie jetzt in der Folge aneinander geraten wird, worauf die Geschichte weiter rauslaufen wird. Es wird immer alles schon sehr viel weiter vorne so angedeutet, dass es überhaupt nicht mehr überraschend oder irgendwie auch nur ja spannend ist zu beobachten, wie sich es dann entfaltet, weil es sowieso immer so kommt, wie du es dir gedacht hast. Und die Figuren, also sie ist so diese Manipulativität, wie mit der sie so die Leute um den Finger wickelt, ist sehr, kam mir sehr aufgesetzt, wie hingeschrieben, so. Ja, die ist halt so und so und so und man hat das Gefühl, naja, und er darf das jetzt nicht merken, er darf das nicht hinterfragen, sonst funktioniert die Geschichte nicht mehr, ja, und das, ich finde, man kann den Schauspielern nicht mal unbedingt den Vorwurf machen. Ich weiß nicht, das ist irgendwo im Drehbuch oder bei der Regie verloren gegangen, weil die Schauspieler geben sich alle Mühe und das funktioniert auch ziemlich gut, aber am Ende kaufe ich es einfach nicht. Also das ist irgendwie, der Film stolpert da so durch seine Geschichte durch und ich fand es nicht rund.
Mhm. Der hat ja auch einen ziemlich langen Produktionszeitraum, oder? Ich glaube, der wurde irgendwie schon vor 3 Jahren gedreht oder sowas und oder mindestens 2 habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen.
Also es ist nach Silver Linings Playbook gewesen. Ob es jetzt vor oder nach American Hustle ist, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht auf der Pfanne.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall die dritte Zusammenarbeit von Bradley Cooper mit Jennifer Lawrence.
Und der ist ja von Susanne Bier, oder?
Ja, wovon muss man die kennen?
Also ich habe zuletzt ihren Film, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der heißt, irgendwie All You Need Is Love. Eine Ahnung. Nein, ich glaube, das waren die Beatles, oder? Das so ähnlich. All We Need Is Love, vielleicht heißt der?
Vielleicht.
Love Is all You Need heißt er. So, ich habe jetzt nachgeschaut. Das ist der Film mit Pierce Brosnan und Trine Dürrholm, den ich sehr gelobt habe vor 1,5 Jahren oder so. Dann haben wir Brothers von ihr gesehen auch vor einiger Zeit. Und dann hat sie In einer besseren Welt gemacht und Nach der Hochzeit jeweils dänische Filme, die auch entsprechend Oscar Aufmerksamkeit bekommen haben und so. Also ist schon eine Regisseurin, die in den letzten Jahren so ein bisschen als Garantin für ja so das Drama mit Zwischentönen gehandelt wurde und so. Also eigentlich jemand, keine Ahnung, der viele Fans hat auf jeden Fall. Aber irgendwie kommt mir das jetzt alles bei Serena so ein bisschen vor, als ob das ein bisschen vermurkst wäre.
Ja, das glaube ich auch. Also ich kann mich jetzt nicht bewusst erinnern, einen der Filme gesehen zu haben, von denen du gerade sprachst. Und Susanne Bier, ich habe das im Vorspann gelesen, ich habe das jetzt auch hier im Nachgang in unser Dokument eingetragen, aber das war jetzt kein Name, der bei mir irgendwie klingelte. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wo das verkackt ist. Der ist, an vielen Stellen ist er spannend, aber ich fand diese Art von manipulativer Frau, die den Mann sozusagen um sein Glück bringt, in der Art, wie sie sich in sein Leben drängelt, doch zu plakativ, zu einfach so, pass mal auf, jetzt erzähle ich dir mal was und dann kommt dieser Film daher und du denkst dir, ja, nee, aber so doof ist er halt nicht und so eindimensional ist sie halt auch nicht und ich fand, das funktionierte einfach nicht. Auch wenn die Bilder wunderschön sind, aber allerdings auch sehr zweigeteilt. Also es gibt so Landschaftsaufnahmen, die von North Carolina und von dieser Holzfällerstätte und auch von dem Wald, ganz viel im Wald, gemacht werden. Die sind wunderschön. Und dann gibt es so Innenaufnahmen in den Gebäuden drin, wo der Kameramann mit der Handkamera viel zu nah an die Leute rangeht und viel zu viel wackelt mit der Kamera. Und das beides passt auch nicht zusammen. Die Außenaufnahmen sind wirklich fantastisch. Und die Innenaufnahmen, wo man sich denkt, halt das scheiß Ding ruhig. Es ist hier kein Bourne-Identität, was du hier filmst. Gut. irgendwie muss ich da jetzt Punkte geben. Ich fand diesen Ausflug in eine Holzfällerwelt der 1920er USA mal ganz interessant. Ich hätte da gerne vermutlich eine andere Geschichte gesehen. Ich hätte irgendwie vielleicht noch mehr von dem Kassenwart, ohne da jetzt groß drauf eingehen zu wollen, was denn seine Rolle ist. Dieser Kassenwart hat mir, oder was heißt Kassenwart? Es war so sein bester Freund, war sein Geschäftspartner, der so die Deals eingefädelt hat, was sie da noch so irgendwie, es gibt ein bisschen Streitereien mit Leuten, die den Wald in einen Nationalpark verwandeln wollen und ihnen da sozusagen die Holzfällerrechte wegnehmen wollen. All das hätte mich viel mehr interessiert, was da noch abläuft und Intrigen irgendwie in dieser Richtung, da hätte ich wahrscheinlich noch 2 Stunden zugucken können. Auch dieser Jäger, den fand ich so eine mysteriöse Figur, der war ganz gut angelegt, auch wenn das, wozu er am Ende verwendet wird, einfach wiederum zu platt und doof ist. Nette Ansätze, im Endeffekt kann ich nicht mehr als 4,5 Punkte geben.
Okay.
Was im Übrigen auch der Sneak-Zuschauer-Durchschnittswert war. Also es war wieder mal so, dass du rauskommst aus der Sneak und schaust in die Töpfe, wo die Leute das einwerfen. Und man hat das Gefühl, wir hätten diese Zettel auch einfach alle nehmen können und hätten sie aus 2 Meter Höhe auf die Schüsselchen fallen lassen können. Es hätte sich etwa gleich verteilt. Also keiner konnte sich so richtig entscheiden, da ist ein bisschen weniger, werfe ich das jetzt da dazu. Also 33, 33, 33, so hatte ich das Gefühl. Prozent Einwerfquote in jedes Töpfchen.
Okay. Weiß nicht, ob ich das als Empfehlung werte.
Nein, das soll auch keine sein. Das soll auch keine sein. Also wenn man jetzt großer Jennifer Lawrence oder Bradley Cooper Fan ist, also vor allen Dingen Bradley Cooper läuft dann auch oben ohne rum. Die Damen im Kino waren auch sehr begeistert. Also die erste Szene gleich kommen so Produktionsfirmen-Logos, die man noch nie gesehen hat. Also ich zumindest nicht. Und dann alle fragten sich, was ist denn das jetzt? Keine Ahnung, wir sind irgendwo im Wald, es fängt so ein bisschen mysteriös, düster an und dann plötzlich tritt Bradley Cooper auf die Terrasse und schaut verträumt nachdenklich in den Wald und dann hattest du sofort hinten rechts im Kino irgendwie mehrere Damenstimmen, die sehr angetan waren. Ah, das ist Bradley Cooper. Und dann als noch Jennifer Lawrence ins Bild reitet, die ja im Moment durch die ganzen Panem-Filme sowieso der absolute Superstar ist, er war fast schon Unruhe im Kino, aber der Film hat es nicht so richtig mitgenommen und man hat dann hinterher auch sehr viel mehr Stimmen gehört im Kino, die dann irgendwie abgelenkt waren und nicht mehr so ganz bei der Sache.
Na gut, Serena kann man anschauen, muss man nicht.
Ja, so kann man das sagen. So, letzte Woche hatten der Stefan und ich ja hier schon mal über deine Genre Bezeichnung, die du in das Dokument geschrieben hast, aber dann ja nicht dazu kamst, es auszuführen, weil du dann doch nicht konntest zur Aufnahme. Das Drama mit zwielichtigen Gestalten und dreckigem Geld.
Genau. Jetzt
klär uns auf, was war's?
Das ist der Film The Drop, der deutsch, glaube ich, The Drop Bargeld heißt. Na gut.
Aha. Mhm.
hat doch jetzt einiges auch an Presse bekommen. Gestartet ist er in den Kinos am 4. Dezember, also jetzt schon öffentlich verfügbar. Die Hauptrolle wird gespielt von Tom Hardy, auch mitspielen James Gandolfini, sein letzter Film war das, und Noomi Rapace spielt auch mit. Es geht, Tom Hardy spielt einen jungen Mann, der in einer Bar arbeitet, uns wird gleich am Anfang erklärt, dass es da so ein System gibt, dass illegale Geld immer wieder an bestimmten Abenden durch eben eine bestimmte Bar geschleust wird. Und du kriegst quasi, wenn du dir diese Bar gehört oder du in dieser Bar arbeitest, bekommst du dann vorher mitgeteilt, okay, du bist da und da dran. Und dann hast du das ganze Geld entgegenzunehmen und das wird dann irgendwie an die tschetschenische Mafia weiterverteilt oder wie immer das funktioniert. Also irgendwie so.
Aha, okay.
Und ansonsten dazwischen bist du eben einfach, und das ist das, was Tom Hardys Figur auch sagt, dazwischen bist du einfach Barmann und wartest, mehr oder weniger. Und dass diese Zusammenarbeit mit der dem organisierten Verbrechen jetzt nicht irgendwie direkt sowas ist, wo du sagst, super, da profitiere ich, sondern eben natürlich was Gefährliches, wo du auch potenziell ganz schnell mal draufgehen kannst. Das verstehen wir auch relativ schnell. Also es gibt so eine Grundanspannung. Und James Gandolfini war mal der Besitzer dieser Bar, in der Tom Hardy arbeitet. Allerdings vor einiger Zeit ist da dies und das passiert. Und jetzt steht zwar immer noch sein Name dran, aber letztendlich gehört das Ding inzwischen dem organisierten Verbrechen. Und ja, sie arbeiten da eben oder
Grundbuch verwalten das Ganze. Organisiertes Verbrechen.
So ungefähr, ja. die Tschetschenen, mit denen legst du dich nicht gerne an. Und es gibt dann noch so einen Nebenhandlungsstrang oder das ist so vermischt mit der Haupthandlung, wo Tom Hardy Noomi Rapace kennenlernt. Und zwar lernt er sie kennen, weil er einen Hund aus ihrer Mülltonne rettet. Also er läuft da quasi vorbei und hört einen Hund winseln und holt ihn raus. Oh, ich höre, da trinkt jemand was. Bob, ja. Hast du gerade für eine Flasche aufgemacht?
Rum, Ronzi Kappa 23.
Alles klar. Ja, und jetzt entspinnt sich eben so die Handlung. Einerseits haben wir eben verschiedene, wie gesagt, zwielichtige Gestalten, die diese und jene Agenda haben, auf jeden Fall irgendwie Geld abzweigen wollen, wobei das immer nicht so eine gute Idee ist, wenn du ultraböse Mafia-Typen hast, die dich auch gerne mal einfach umbringen, wenn du dich nicht so fällst, wie sie das gerne möchten.
Das muss ja immer einer machen, sonst geht der Film ja nicht weiter.
Genau. Und Tom Hardy ist hier in diesem Film so das Zentrum von allen möglichen Dingen, die passieren. Und er verhält sich eigentlich relativ zurückhaltend. Also wir bekommen das Gefühl, dass er eine Person ist, die entweder relativ unschuldig ist und da einfach nicht so reingezogen wird dadurch oder eben einfach sehr zurückhaltend ist und ganz bewusst sich da nicht so vereinnahmen lässt. Wir können ihn nicht so richtig einschätzen, also er verhält sich in verschiedenen Situationen auf eine Weise, die uns das Gefühl gibt, er gehört da zwar zu diesem System zwar irgendwie dazu, aber eigentlich auch nicht. Also er ist in gewisser Weise auch unabhängig davon. Und dann entspinnt sich eben so die Handlung und wir finden dieses und jenes raus und es wird recht spannend durchaus. Also es ist durchaus eine spannende Geschichte in einem einigermaßen unangenehmen Milieu. Und mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, was da noch so passiert und so.
Okay.
Und es geht um dreckiges Geld.
Ja.
Jo.
Ein Film mit Noomi Rapace, jetzt sag mir bitte, dass es wieder mal, dass sie was richtig macht.
Ja gut, ich bin ja kein Fan von ihr, deswegen.
Ja, aber wir haben ja in letzter Zeit nur über sie schimpfen können, immer.
Ja, also ich finde, sie macht nicht wirklich was falsch oder so. Also man kann ihr eigentlich nicht viel vorwerfen. Ich finde schon, dass sie ihre Rolle ganz gut spielt. Also sie und James Gandolfini, finde ich, machen eben das, was ihre Rolle ihnen abverlangt. Tom Hardy, finde ich, macht ungleich viel mehr. Also ich finde schon, dass der Film durch Tom Hardy ein Stück weit geadelt wird. Also dass der Film durch ihn ein ganzes Stück besser ist, als er sonst vielleicht wäre. Weil er in dieser zentralen Figur einfach so unglaublich überzeugend ist und diese Ruhe auch so gut ausstrahlt, die für die Figur so wichtig ist. Aber Noomi Rapace kann man hier eigentlich nicht viel vorwerfen.
Okay.
Jo.
So, möchtest du da Punkte oder habe ich das jetzt gerade verpasst? Nein.
Nee, ich gebe 8 Punkte und würde sagen, einer von diesen ist auf jeden Fall ein Tom Hardy-Punkt. Also mit einem weniger überzeugenden Darsteller, wäre das so 7 vielleicht, aber er reißt den Film schon auf so eine ganz unaufgeregte Art an sich ein bisschen und der Film profitiert unheimlich von ihm. Also ich finde, er zeigt einfach, wie gut Tom Hardy ist. Also ich würde schon sagen, eine Empfehlung. Kann man sehr gut anschauen.
Okay.
Auch wenn er so ein paar, also es gibt so ein paar Sachen, die ergeben eigentlich nicht so richtig Sinn. Und ja, wenn man mal drüber nachdenkt, über dieses ganze Geldsystem, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Aber gut, das spielt dann irgendwie auch nicht so eine Rolle.
Gut. Tom Hardy fällt mir jetzt gerade spontan der neue Mad Max Trailer ein, der jetzt rausgekommen ist.
Oh, den habe ich noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht gesehen? Okay. Ja, musst du dir mal angucken. Bist du Mad Max? Hast du die Filme alle geschaut? Würdest du dich als Fan bezeichnen?
Als Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe sie gesehen und finde sie lustig so, aber nee, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie sehnsuchtvoll darauf wartet, dass das endlich weitergeht oder so.
Doch, doch, ich schon. Also Mad Max fand ich wirklich immer toll, irgendwie diese Welt nach der Apokalypse. Und ja, bin jetzt gespannt. Und dieser Trailer ist die ersten 2-3 Minuten, ist jetzt übertrieben, so lang ist er gar nicht. Also die ersten 30% des Trailers sind so, oh cool, ist alles wieder so Mad Max-ig, wie man das haben will. Und die letzte Hälfte des Trailers bricht ein Action-Spektakel los, das sowas von over the top ist, dass ich vor meinem Monitor saß und dachte so, was passiert denn da? Warum fliegt jetzt alles in der Luft rum? Warum haben wir einen Feuervulkan, irgendwas, Sturm, der irgendwie brennende Autos durch die Luft wirbelt, und ich konnte nicht mehr so ganz folgen, was das jetzt soll, und bin deshalb ein bisschen zwiegespalten, was ich davon halten soll, aber ich will den Film auf jeden Fall sehen. Also den Trailer musst du dir mal angucken, und die Hörer, die ihn nicht gesehen haben und vielleicht noch irgendwelche Erinnerungen mit Mad Max verbinden, die Älteren werden sich erinnern, ja, die sollten das auch mal anschauen.
Okay. Mit Gut. Tom Hardy dann.
Mit Sehr Tom Hardy als neuer Mel Gibson sozusagen.
Fein. Also ich finde, Tom Hardy hat jede Rolle verdient, die er irgendwie bekommt. Der hat mich wirklich noch nie enttäuscht. Ich habe den noch nie gesehen in einem Film und dachte so, das war jetzt nicht so. Deswegen, ich hoffe, dass das dann auch ein großer Spaß wird.
Okay. Und dann warst du diese Woche auch wieder in der Sneak?
Genau. Und habe den Film The Loft gesehen. Das ist eine amerikanisch-belgische Produktion, die ein Remake eines belgischen Hitfilms mit dem gleichen Titel oder fast dem gleichen Titel ist. Auch vom gleichen Regisseur, einem Belgier.
Und das ist quasi so Pinke Bar der Film, nur dass irgendwas schief geht. Also, so ein paar Männer teilen sich so eine Wohnung, wo... Das meinte ich jetzt.
Ja, so ähnlich war das in der Pinken Bar immer. Liebe Hörer, dass ihr nicht dabei wart, euer Problem. Ja, also es ist so, dass fünf Männer, einer davon gespielt von Carl Urban, einer gespielt von James Marsden.
Den du ja magst, soweit ich es weiß, oder?
Den ich, sagen wir, sehr attraktiv finde.
Okay.
Ob ich ihn für den besten Schauspieler der Welt halte, ist eine andere Frage.
Ich habe nicht behauptet, dass du das so findest.
Ja, fünf junge Herren oder fünf mittelalte Herren teilen sich ein Luxusloft, damit sie, ohne dass ihre Frauen was mitbekommen, junge Models vernaschen können. Und ihre Frauen sind so mittelalte Models. Und an eines Tages befindet sich dann eine tote Frau in dem Loft, und alle kommen zusammen und sind natürlich entsetzt. Aber da nur sie fünf Schlüssel haben für dieses Loft, kann da irgendwas nicht stimmen, beziehungsweise einer von ihnen muss es gewesen sein, oder wer weiß. So. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt und was ist hier wirklich passiert? Also eigentlich von dem Setup ganz klassisches Thriller-Material. Wie gesagt, der Film war ein Riesenhit im belgischen Original, deswegen dachte man sich, das können wir auch nochmal auf Englisch. Ich habe ein paar Probleme mit diesem Film. Ich habe vor ganz kurzem, heute am späten Nachmittag, zur Kenntnis genommen, dass unsere Kollegen vom Kinocast den Film sehr gut fanden. Und ich muss zugeben, da kann ich mich wirklich überhaupt nicht anschließen. Ich finde, der Film hat erstmals das Problem, dass er eine Ansammlung von attraktiven Gesichtern gecastet hat. Unter anderem eben Carl Urban, aber nicht unbedingt von irgendwie überzeugenden Schauspielern. Es gibt da durchaus eine Ausnahme, nämlich der heißt Matthias Gönhardt oder sowas. Der spielt übrigens auch in The Drop mit. Das ist die männliche Hauptrolle auch in dem Film Der Geschmack von Rost und Knochen mit Marion Cotillard, den ich vor 2 Jahren oder so mal besprochen habe. Belgischer Darsteller, der auch...
Glaube ich, irgendwie fast zu deinem Film des Jahres erklärt hast, ne?
Genau, also den ich wirklich fantastisch fand. Und das ist ein Schauspieler, der hat auch im Original, im belgischen Original vom Loft mitgespielt und spielt hier eben die gleiche Rolle. Den halte ich eigentlich für einen sehr guten Schauspieler, und auch in The Drop finde ich ihn eindrucksvoll. Aber hier wird er für mich auch darauf reduziert, dass er eben ganz nett anzuschauen ist. Beziehungsweise sagen wir auf so eine bisschen verschlagen, zwielichtige Weise ganz nett anzuschauen. Was mich an The Loft auch noch wahnsinnig nervt, ist, dass meiner Meinung nach es so ist, dass das von Anfang an klar ist, wer der Psycho ist. Die Dialoge sind so 10 Nägel hochrollend hölzern zum Teil und unplausibel, dass ich im Kino zum Teil dachte, so okay, jetzt habe ich wirklich jede Geduld verloren. Also ich habe tatsächlich auch erwogen zu gehen aus dem Film zwischendurch mal. Okay, der Film war im Original ein Riesenerfolg. Ich nehme mal an, dass er sehr ähnlich war wie jetzt die amerikanische Version. Für mich hat sich das so angefühlt, wie jemand versucht, einen intelligenten Thriller zu schreiben, aber ist selbst nicht besonders intelligent. Das ist mein, ehrlich gesagt, meine Reaktion auf diesen Film. Diese ganzen gut aussehenden B-Darsteller, die aus gutem Grund B-Darsteller sind, weil sie nämlich einfach hölzern sind und keine Emotionen vermitteln und schlechte Dialoge genauso schlecht rüberbringen, wie das den Dialogen vielleicht angemessen ist oder sowas. Also ich fand den Film wirklich gar nicht gut. Und deswegen bin ich etwas erstaunt und verwundert, dass nicht nur die Kollegen vom Kinocast, sondern durchaus auch hier und dort im Internet er ziemlich bejubelt wird und wie gesagt auch im Original ein Riesenerfolg war. Also entweder ich verstehe hier was ganz Grundlegendes nicht oder ja, meine Kriterien sind von einem anderen Stern oder sowas.
Du hättest also einfach mehr Popcorn und Alkohol gebraucht, dann hättest du es vielleicht.
Ich glaube, mehr Alkohol hätte sehr geholfen. Ja. Das glaube ich durchaus. Also ich finde auch einfach, das ist ein gutes Beispiel dafür, zu zeigen, dass es doch einen Unterschied zwischen Models und Schauspielern gibt. Weil für mich einfach in diesem Film, also die Frauenrollen sind alles irgendwie Models/Schauspielerin. Und die männlichen Rollen, mal mit der Ausnahme des Dicken, der sich immer ein bisschen daneben benimmt, den gibt's natürlich auch, mit seiner bisschen pummeligen Frau. Aber alle anderen sind halt so Modeltypen. Also das, was ich schon häufiger über, also meine Definition eines B-Darstellers ist ja eigentlich, dass er häufig ein bisschen zu gut aussieht, um irgendwie interessant zu sein und eben auch sonst schauspielerisch nicht so viel bietet, was irgendwie Ecken und Kanten hätte. Und das geht mir eigentlich hier bei fast allen Figuren so, dass ich sie als so nichtssagend und vollkommen emotionstot empfinde. Und wie gesagt, für mich, also ich fand das von Anfang an, das ist ja immer so eine subjektive Sache, aber ich fand, dass von Anfang an klar ist, wer in diesem ganzen Setup der Psychopath ist. Das hat mich überhaupt nicht verwundert. Und dann ist natürlich auch der Thriller so ein bisschen tot, wenn von, aber okay, wie gesagt, das ist total subjektiv. Andere sagen, ich habe es nicht vorhergesagt und ich fand es vielleicht total spannend oder so.
Okay. Also, eigentlich schade. Ich hatte den Trailer gesehen und dachte mir so, naja, das ist jetzt nicht unbedingt so A-List-Thriller, aber hat schon mindestens Lust gemacht, es zu gucken. Insofern, jetzt bin ich natürlich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Besprechung von dir und der vom Kinocast.
Ja, schau ihn ruhig an. Aber ein anderes Problem, was ich hatte, ist auch, dass diese Hauptfiguren, diese 5 Herren, sind einfach von Anfang an so widerlich, dass ich einfach auch keine Zeit in ihrer Gegenwart verbringen will und keine großen Sympathien für sie. Nun ist mir ehrlich gesagt auch egal, wer dann am Schluss schuld ist oder umgebracht wird oder sowas. Weil es sind einfach Arschlöcher. Ja.
Ja, das hilft natürlich nicht unbedingt bei der Identifikation.
Nein, also ich gebe 4,5 Punkte.
Das sind etwa halb so viel, wie der Kinocast gegeben hat?
Ja, das ist weniger als halb so viel wie der Schnitt des Kinocasts.
Oh, okay. So genau habe ich es nicht ausgerechnet.
Ich bin verwundert, aber ja, manchmal ist das eben so, dass, ja, ich weiß nicht, manchmal ist es ja auch so, dass ein Film einen einfach aufregt, aus irgendwelchen persönlichen Gründen, aber so ganz genau konnte ich das jetzt nicht identifizieren, was hier meine eigene Pathologie ist, die es unmöglich für mich macht, das genial an diesem Film zu erkennen. Also, ich fand ihn einfach nicht gut. Tja.
Und um deswegen, es mit einem dritten Filmpodcast zu sagen, other opinions are available.
Genau.
Und so lassen wir es dann jetzt einfach auch stehen.
They just happen to be wrong.
Ja, das ist Gut.
Nein. Also ich empfehle The Drop, aber nicht The Loft.
Gut. Das heute ist der Film, der Sneakpot mit dem The XY-Filmen.
Genau, mit dem The XY-Filmen, in denen jeweils Matthias Schönartz mitspielt.
Genau. Gut, ich habe ein bisschen auf Netflix rumgeklickt. Ich will da jetzt aber gar nicht groß lange besprechen, nur dass ich zwei Filme auf Englisch gesehen habe, die ich vorher noch nie auf Englisch gesehen habe. Mhm. Und zwar musste ich, nachdem der 5. November jetzt schon wieder über einen Monat rum ist, musste ich mal wieder V for Vendetta gucken. Lang ist her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Und es stellt sich raus, ich hatte sehr viel vergessen von dem Film. Also ich konnte mich so an einige Szenen erinnern und natürlich wusste ich so im Großen und Ganzen die Geschichte, aber ich habe wirklich ganz viele Kleinigkeiten vergessen und dann, deshalb war das schön, ihn mal wieder zu gucken. Und ich habe ihn zum ersten Mal auf Englisch gesehen, er lässt sich gut verstehen, weil die schön deutlich reden. Ist vielleicht, weil das ja, in England spielt, keine Ahnung, ob es daran liegt, aber ja, nach wie vor ein toller Film, gut gealtert, kann man gucken. Und spannende Geschichte. Und immer schön, Filme zu sehen, in denen Stephen Fry eine Rolle hat. Den sehe ich also sowieso sehr, sehr gern.
Ja.
Dann habe ich die andere, die man immer verwechselt. Ich bin quasi beim Thema geblieben, zwischen Natalie Portman und Keira Knightley. Habe ich nochmal Fluch der Karibik geguckt. Frag mich bitte nicht, warum ich das angeklickt habe. Doch, ich glaube...
Den ersten ursprünglichen.
Okay. Ich glaube, ich habe ihn nur angeklickt, weil ich irgendwie diese Szene mal wieder sehen wollte, wie er vom Boot an den Steg geht, gleich am Anfang. Ah. So, das heißt, ich habe irgendwie eingeschaltet, habe die vorgespult, habe dann diese eine Szene geschaut und seither ist es in meinem Netflix drin gewesen, dass es mir immer gesagt hat, hier, du möchtest vielleicht noch folgende Dinge, die du angefangen hast, weitergucken, weil ich nur dieses Stück geguckt hatte. Und dann lungerte das da immer so rum, immer wieder, Fluch der Karibik, willst du es nicht mal weitergucken? Und dann hat es bei Netflix immer so einen, ja, wie so einen Progressbar, so einen Fortschrittsbalken, der dir sagt, wie weit du das geguckt hast. Und da ist dann natürlich nur so der erste Pixel so ist ausgefüllt und der Rest ist halt leer, weil ich hatte ja wirklich nur so die ersten 2 Minuten geguckt. Und heute habe ich dann irgendwie gedacht, oh, na, klick's mal an. Und habe ihn dann auch zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Und ich habe tatsächlich noch so 1-2 Sachen irgendwie entdeckt, wo ich dachte, ach so, da ist das passiert. Also so Dinge verstanden, die ich, also was heißt verstanden, ist zu viel gesagt, so kleine Details gesehen, die ich noch nicht gesehen hatte. Obwohl ich den bestimmt schon 2-mal gesehen habe oder 3-mal. Und auch der ist gut zu verstehen auf Englisch. Was ich nicht gedacht hätte, ich hätte gedacht, dass Johnny Depp eher so irgendwelche Sätze wegnuschelt oder sowas, aber überhaupt nicht. Ist gut zu verstehen. Und
ich finde schon, dass er ziemlich nuschelt, aber man kriegt schon so im Großen und Ganzen mit.
Also ich hatte das Gefühl, dass ich ihm wirklich Wort für Wort folgen kann.
Ja.
Also ich hätte das schlimmer erwartet. Und ja, ich finde, das Piratensprech ist im Englischen besser als im Deutschen.
Ja.
Also diese, dass sie so, ja, wenn man so, was weiß ich, am 19. September ist ja jedes Jahr Talk Like a Pirate Day. Was ich ja den schönsten Feiertag des Jahres finde. Und das funktioniert im Englischen besser. Also die deutsche Übersetzung ist sehr viel weniger piratisch in der Art, wie sie die Wörter benutzen. Das ist im Englischen schöner.
Ich habe den, glaube ich, nur auf Englisch gesehen. Ich habe den überhaupt nur ein einziges Mal gesehen, damals, als er rauskam. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich mich von dem Franchise verabschiedet, ohne dass ich sagen könnte, dass ich den nicht mochte. Ich habe den ersten durchaus mit gewissem Amüsement gesehen, aber komischerweise bin ich dann direkt ausgestiegen und habe nie wieder einen weiteren gesehen von denen.
Nee, also den ersten möchte ich doch nochmal nachdrücklich empfehlen. Also es ist jetzt wahrscheinlich auch Quatsch, weil den hat eh jeder gesehen, aber für den Fall, dass da draußen irgendjemand sein sollte, der den nicht gesehen hat, der erste ist wirklich toll. Also das ist ein schöner Abenteuerfilm, der ist rund. Das ist eine ganz tolle Piraten-Abenteuergeschichte. Mit ein bisschen so mystischen Geschichten drin, weil klar, diese Geisterpiraten. Die Special Effects sind immer noch toll. Auch wenn man so 1-2 Szenen hat, wenn die Piraten am Schluss vom Meeresgrund das Tau zu dem Schiff hochklettern, da sieht man schon, das würde heute besser aussehen. Also die Animation, wie dieser Skelettpirat da hochklettert, das ist ein bisschen hölzern. Also da sieht man dann schon, okay, das ist jetzt aus dem Computer und so richtig geschmeidig bewegt er sich nicht. Aber trotzdem, wenn die das erste Mal ins Mondlicht treten und quasi ihre wahre Gestalt offenbaren, dann ist das immer noch so ein Moment, wo man denkt, oh cool, das ist geil gemacht, das sieht toll aus. Und ja, und auch diese Liebesgeschichte zwischen unserer Gouverneurstochter und dem Möchtegern-Piraten, das funktioniert alles. Der ist wirklich ausgewogen, rund. Das ist ein toller Film. Und so ein bisschen daneben gegangen ist das dann erst mit den folgenden. Also den ersten, nach wie vor, super Film.
Also vielleicht alles richtig gemacht, indem ich nach dem ersten ausgestiegen bin.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber dass du ihn nur einmal gesehen hast, ist vielleicht ein Fehler. Also kann man ruhig nochmal gucken.
Also gut, werde ich nochmal tun. Gut. Ja, ich habe irgendwann Anfang des Monats habe ich überlegt, ich werde jetzt mein Watch-Ever-Abo kündigen. Und in dem Moment, als ich mich eingeloggt habe, um das zu tun, habe ich dort den Adventskalender entdeckt und habe das angeklickt, nur mal Interesse halber, was da kommt. Und da kam dann direkt Monster AG und dann dachte ich mir so, okay, ich bleibe noch einen Monat dabei. Hm. Haben Sie mich mit dem Adventskalender dazu verleitet, doch noch an Bord zu bleiben für einen weiteren Monat?
Ja, Monster AG hat ja der Stefan letzte Woche
besprochen. Ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, deswegen.
Ja, er war auch sehr begeistert wieder.
Ja, der ist einfach toll.
Gut. Also Watch Ever hatte ich am Haken.
Ja, aber ich werde nächsten Monat wieder versuchen zu fliehen. Mal sehen, was sich dann einfallen lassen.
Weil
ein bisschen ist es natürlich schon so, dass wenn du mal so im großen Ganzen die Auswahl, die eben für dich interessant ist, abgegrast hast und dann irgendwie nicht dauernd Sachen reinkommen, die wahnsinnig spannend und neu sind und so, dann irgendwann hat sich's halt so ein bisschen erschöpft und ich habe dann das Gefühl, könnt ich jetzt zumindest irgendwie für ein halbes Jahr Pause machen oder so und dann nochmal reinschauen, was sich dann vielleicht so getan hat oder so.
Aber kann man ja ganz gut machen bei denen durch die doch entspannten, genau, Kündigungsmodalitäten.
Ja, das stimmt.
Kann man da ja immer mal raus und wieder rein. Ja, das große und wichtige Segment Hörerfragen fehlt noch.
Ja.
Und heute haben wir uns wieder eine rausgesucht. Magst du sie vorlesen?
Ja, wir machen es heute ein bisschen schlank, nur eine Frage. Und die Frage ist kurz und bündig von Norman. Mit welcher literarischen Gestalt oder welchem Filmcharakter würdet ihr gerne mal tauschen?
Mit ganz vielen. Aber ich darf jetzt nur eine sagen, oder?
Ja, du darfst ruhig ein paar sagen, wenn dir gleich mehrere einfallen.
Ja, aber das nimmt ja der Frage so ein bisschen den Biss.
Oh, ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass man sich unbedingt festlegen muss. Aber also sagen wir vielleicht eine Top-3-Auswahl oder so.
Okay. Also Top-Number-One ist auf jeden Fall Captain Picard. Also wir hatten das ja kürzlich schon, Weltall und so weiter. Das wäre diese ganzen fremden Welten und was der alles dauernd erlebt und Star Trek überhaupt. Also da würde ich hinwollen. Oder ich muss nicht unbedingt Captain Picard sein. Ich tausche auch mit Riker oder mit Data oder sonst wem.
Riker, oh Gott.
Wieso?
Furchtbar.
Warum? Also er ist ja dann nicht mehr da. Es bin ja dann ich. Ich habe nicht so einen beeindruckenden Bart, aber...
Ja, aber stell dir mal vor, alle Leute würden dich anschauen und hätten so im Hinterkopf, dass du vorher der Riker warst und alles, was er so getan hat, alle dummen Sprüche, die von ihm kamen, gehen quasi auf dein Konto.
Aber vielleicht würde ich tatsächlich lieber nicht mit Picard tauschen, weil ich gerne hätte, dass Picard da wäre.
Ah, das stimmt. Das ist natürlich ein Argument, dass man sagen will, vielleicht wärst du lieber Riker. Weil
dann dann tausche ich mit Wesley Crusher, damit der weg ist, weißt du? Ist dann zwar schwierig für mich, weil ich dann erstmal eine Menge umwandeln muss, sozusagen von, was die Leute mich nervig finden, obwohl die Figuren dort fanden ihn ja nicht nervig.
Das finde ich ist eine sehr gute Idee zu sagen, ich tausche mit einer Figur, die ich besonders nervig finde, um die quasi zu eliminieren aus diesem Universum.
Genau.
Und sie zu ersetzen durch eine ungleich viel erträglichere Figur.
Ja, Dankeschön.
Ja, da wäre bei Enterprise bei mir Beverly Crusher ganz oben auf der, nachdem Tasha ja weg war.
Stimmt, Beverly Crusher wäre ja dann meine Mutter. Ach Gottchen, nee. ich muss da nochmal drüber nachdenken. Nee, aber ich würde auf jeden Fall nicht mit, jetzt wo ich da nochmal länger als 2 Sekunden drüber nachgedacht habe, würde ich dann auf jeden Fall weder Picard noch Data wegtauschen wollen, weil die beiden würde ich gerne kennenlernen.
Ah ja. Ja, das ist eine gute Überlegung.
Aber jedenfalls will ich auf dieser Brücke. Das bleibt dann jetzt meine Antwort.
Okay. weitere in der Top 3 oder?
Ja, ich habe gerade überlegt, jetzt, nachdem ich gerade eben von Fluch der Karibik sprach, ob ich dahin will, Captain Jack Sparrow kennenzulernen, wäre natürlich lustig, aber ich fürchte, in dieser Welt ist, da muss man so um sein Leben Angst haben, dass das wäre natürlich ein Abenteuer, aber so ein Piratenfilm ist natürlich schon hat was. Könnte man auch mal hinwollen, so. Ich weiß nicht, mach du erstmal einen.
Also bei mir ist die Antwort auf diese Frage auf jeden Fall ganz nostalgisch, geht zurück in meine Kindheit. Und zwar der Film Roman Holiday, oder auf Deutsch heißt er Ein Herz und eine Krone, aus dem Jahr 53 mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Die Prinzessin, die Audrey Hepburn spielt, das war schon, also weiß nicht, als kleines Mädchen mit 5 oder sowas, war das so eine Figur, wo ich immer das Gefühl hatte, die wäre ich gerne. Und das Lustige daran ist ja, dass die Geschichte dieses Filmes ist ja, dass sie eigentlich eine Prinzessin ist, die eben so unheimlich beschützt wird und nichts vom Leben mitbekommt. Und die reist eben aus und erlebt dann so ihre Abenteuer in Rom. Gregory Peck, der eigentlich ein Journalist ist, erkennt sie eben und gibt sich natürlich nicht als Journalist aus von ihr und ist dann mit ihr in Rom unterwegs. Und in gewisser Weise ist das ja so, wenn ich gerne diese Figur wäre, dann ist es ja so um die Ecke gedacht, weil das heißt ja, man wäre gern die Prinzessin, aber die Prinzessin sozusagen am freien Tag, wo sie unterwegs ist und endlich mal machen kann, was sie will. Aber ich war einfach von diesem Film so unglaublich bezaubert, schon als kleines Mädchen. Und immer wieder, wenn ich ihn später gesehen habe, dass das so eine Lieblingsfigur ist von mir, in die ich einfach so rein möchte, in gewisser Weise.
Ja. Also ich, im Grunde ist es bei mir ja auch, wenn ich sage Star Trek, dann ist das ja auch so zurück in die Kindheit, weil das habe ich geguckt, da war ich so 15, 16 rum. Weiß nicht, bei dir war es wahrscheinlich jetzt der Film ein bisschen früher noch, oder
täusche ich mich? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich war wahrscheinlich 6 oder sowas, als ich das zum ersten Mal gesehen habe.
Ansonsten, wenn ich die Figur, mit der ich tausche, dann auch so richtig werde und so mit dessen... Also ich übernehme quasi so die Charaktereigenschaften von demjenigen. Also nicht Charakter, sondern Fähigkeiten und all das, was er so treibt, ja. Und ich nicht jetzt mit meinem jetzigen Können von jetzt und hier da so reinstolpern, dann würde ich gerne mal mit James Bond tauschen, weil der hat natürlich, das ist natürlich ein Leben, wo man mal machen kann. Aber ansonsten wird es jetzt, glaube ich, auch albern.
Ja, ich hatte noch gedacht, irgendjemand im Inception-Universum so. Also jetzt nicht unbedingt die Leonardo DiCaprio-Figur, aber irgendjemand, der da so mitmischt bei diesem ganzen Springen zwischen den verschiedenen Ebenen und sowas.
Aber das wäre mir so anstrengend.
Finde ich auch schon, also fände ich ganz cool. Nicht auf Dauer, aber mal so, stelle ich mir es schon cool vor. Ja. Aber immer vorausgesetzt natürlich auch, dass du die Fähigkeiten hast, um dann nicht sofort wie der dumme Klotz in der Operation irgendwie alles falsch zu machen oder sowas.
Ja. Nee, aber wenn ich mit James Bond tausche, dann bitte nicht mit dem Daniel Craig James Bond, der ist so, der hat immer so miese Laune.
Sondern du musst ständig jemand auf die Nase hauen.
Das ist ja okay, das würde ich ja gerne mal machen, deshalb tausche ich ja. Ich will ja mal was anderes machen als sonst, aber vielleicht dann doch eher irgendwie mit so einem Sean Connery Bond oder so. Da war noch alles okay, da konnte man noch irgendwie beim Pferderennen sitzen und hier Mint-Juleps trinken. Gut, das ist jetzt auch nicht anders als was ich heute mache, aber danach halt wieder Sportwagen fahren und Leute schießen.
Der leidet nicht so, das ist der große Unterschied.
Ja, genau, der hat so, ich meine, schöne Frauen haben sie beide an der Hand.
Ja, aber bei Daniel Craig ist eben so, dass wir Bond richtig leiden sehen, und zwar eigentlich die ganze Zeit. Du hast immer so das Gefühl so, boah, es ist hart. Also es ist wirklich so, das lockere James-Bond-Leben, das gibt's bei ihm eben nicht.
Ja, also es hat ja aber mit Pierce Brosnan schon angefangen, als der damals da in Nordkorea gefoltert wurde.
Ja, das stimmt.
Gab's das ja auch schon.
Aber da hatte man eben so das Gefühl, es ist an eine bestimmte Situation gebunden oder ein bestimmtes Handlungselement. Und bei Daniel Craig ist es sowas, was in seiner ganzen Physis und Psyche und überhaupt der ganzen Art, wie diese Figur da angelegt ist, ist so essentiell, dieses Leiden. Man hat auch nicht das Gefühl, dass das in Situationen, wo es eigentlich nicht so kritisch ist, wirklich weggeht oder so. Der ist einfach so eine leidende Figur in gewisser Weise.
Ja. Insofern ist er ein bisschen mehr wie mein Bruder.
Okay.
Mein Bruder hat mal irgendwann die schlechte Laune von sich und mir miteinander verglichen und hat es dann auf den Punkt gebracht, dass ich hätte so eruptiv schlechte Laune und er hätte einfach dauerhaft schlechte Laune und die wäre ihm lieber. Und dann ist das vielleicht da so ähnlich. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Lustig, wenn jemand über sich selbst sagt, dass er dauerhaft schlechte Laune hat.
Ja, naja, ich glaube, es war ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint, aber ich fand das ganz lustig.
Ich hoffe, ja.
Weil das stimmt tatsächlich, zumindest über mich. Also ich bin ja jetzt nicht jemand, der als schlecht gelaunter Mensch bekannt ist, aber wenn ich mal schlechte Laune habe, dann ist es wirklich so eruptiv und dann geht es aber auch wie relativ flott wieder weg.
Okay. Bei mir ist schlechte Laune meistens sehr stark von Rahmenbedingungen abhängig. Sowas wie zu müde oder irgendwie, keine Ahnung, ansonsten eine Laus über die Leber gelaufen und so. So dass sich dann alles so zusammen ansammelt und du dann einfach so generell schlecht gelaunt bist. Aber man muss dann doch zugeben, dass es, wenn in dem Moment, wo es dann hervorbricht, vielleicht gar nicht so viel mit der Person zu tun hat, die dann gerade die arme Person ist, die damit konfrontiert wird.
Ja, aber ja, das. It happens.
Ja, und dann, wenn man geschlafen hat, dann fällt einem das auch auf. Und wenn man ein sehr viel besserer Mensch ist, dann würde man sagen, tut mir leid, es war nicht deine Schuld.
Ja. Aber bei mir geht das eigentlich sehr flott wieder weg. Das ist, da muss ich nicht extra schlafen. Das ist manchmal eine Sache von 10 Minuten oder so. Aber ja. Jo, das war jetzt also, auch nicht die Frage. Also gut, wir tauschen. Du wirst Prinzessin.
Genau.
Und ich werde Raumschiff-Kadett oder sowas. Jedenfalls was mit Raumschiff.
Eine andere Möglichkeit wäre bei mir noch Mary Poppins gewesen, immer. Ich war schon immer ein großer Mary Poppins-Fan. Als ich klein war, wollte ich Schauspielerin werden und zwar nur, um Mary Poppins zu spielen. Ja. Da wusste ich allerdings nicht, dass es schon einen Film gibt. Ich dachte, das wäre dann ganz neu.
Jetzt stand ja da aber auch literarische Figuren. Du bist ja hier unsere Literaturspezialistin.
Ja.
Hast du in der Richtung gar nichts am Start?
Naja, Mary Poppins.
Ach so, na gut, aber...
Nee, also...
Da war ja der Filmgedanke schon dabei bei dir.
Ja, also ich hatte damals gefühlt, das müsste ein Film werden. Hm. Da ich da schon ein paar Jahrzehnte zu spät war, ist mir nicht so aufgefallen. Ehrlich gesagt fällt mir dazu nicht so viel ein. Nee, momentan.
Nee, muss ja nicht, war ja nur eine
Frage. Wüsste ich nicht, welche literarische Gestalt ansonsten. Ich glaube, ein Problem bei literarischen Gestalten, gerade im Roman, also jetzt vielleicht nicht so im Drama oder sowas, aber beim Roman ist es so, dass man sich auf einer Weise mit ihren, also gerade wenn wir entweder einen Ich-Erzähler haben oder die Sichtweise sehr stark durch eine bestimmte Figur gefiltert wird, dass man sich so in der Gedankenwelt von jemandem aufhält, eben bei einem guten Roman auch mit aller Komplexität, die das bedeutet, dass es letztendlich vielleicht auch nicht so sehr viel anders ist, wie man selbst zu sein, weil man halt so eine Person ist mit so, keine Ahnung, Vor- und Nachteilen, positiven Gedanken, Neid und allem möglichen und so. Und dann fällt so dieser Gedanke, den wir jetzt bei Filmen ja zum Teil hatten, in welcher Welt wäre ich gerne oder was, welche Ausstattung hätte ich gerne um mich rum oder welche Person, die fällt mir schwerer, das dann irgendwie so festzumachen. Ich denke dann nur darüber nach, was eine literarische Gestalt die ganze Zeit beschäftigt und welche Probleme sie so hat und so, und dann habe ich schon keinen Bock. Denke ich, lese ich das, aber ich bin froh, dass ich nicht die Person bin.
Okay. Gut, das war die Frage von Norman.
Genau.
Weitere Fragen könnt ihr schicken an fragen@sneakpot.de.
Ja.
Haben wir noch genug?
Wir haben noch 8 Fragen momentan. Okay. Also jetzt ohne die von Norman. Also das heißt,
wir brauchen Nachschub.
Wir brauchen Nachschub. Wir haben allerdings auch noch ein paar Fragen, die ziemliche Hämmer sind, wo wir wahrscheinlich noch ein bisschen schlauer werden müssen, bevor wir die beantworten können.
Also brauchen wir noch viel dringender Nachschub, könnte man sagen.
Genau, genau.
Es muss wieder zweistellig werden. Schick neue Fragen, bitte.
Wir brauchen dringend so locker leichte Fragen.
Genau. Der Anspruch an unsere Hörer wird schon immer komplizierter. Jetzt diktieren wir ihnen schon, welche Stimmung die Fragen haben müssen.
Ja, damit wir nicht verzweifeln an diesen schwierigen Fragenkatalog, in dem wir uns alles aufheben, von dem wir nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ich bin ja immer noch dankbar, dass ihr letzte Woche schon geklärt habt, was der Sinn eurer Existenz ist.
Mhm.
Deswegen
geklärt würde ich das jetzt nicht
sagen. Deswegen fühle ich mich da enthoben von der Verpflichtung, was Schlaues zu sagen.
Ja, die Hörer haben sich auch enthoben gefühlt von der Verpflichtung, das zu kommentieren. Auch wenn die Kommentare für 2 Tage kaputt waren, wegen eines Datenbankdefekts, da sage ich nochmal Danke an den Hörer Thomas Dach, der uns darauf hingewiesen hat. Das geht jetzt wieder. Ihr könnt wieder kommentieren. Und könnt, ja, und wir würden das gut finden, wenn ihr das tut, auf sneakpod.de. Fragen, wie gesagt, per E-Mail und ansonsten kennt ihr euch ja aus auf der Seite.
So, also Norman, ich fände auf jeden Fall super, wenn du mal sagst, was persönlich deiner Existenz Sinn gibt und was in deinem Leben sinngebend ist.
Genau.
Ich übrigens, über den zweiten Teil der Frage habt ihr eigentlich gar nicht so richtig geredet, über das, was ist in eurem Leben sinngebend? Das ist ja ein bisschen einfacher eigentlich. Ihr wart so schockiert von dem, was ist der Sinn eurer Existenz, dass ihr die pragmatischere Seite eigentlich gar nicht mehr so richtig in Betracht gezogen habt oder
so.
Das
könnte sein, ja. Der zweite Teil der Frage war mir gar nicht so richtig bewusst geworden, offenbar.
Ja.
Aber, ja.
Weil das wäre ein bisschen einfacher. Da könnte man ja eben sowas sagen. Keine Ahnung. Personen, die dir wichtig sind. Glück, Gesundheit, Familie. Erfahrungen machen. Klüger werden durch Erfahrung. Irgend sowas in die Richtung. Ich finde, das ist noch halbwegs zu bewältigen. Aber der Sinn der eigenen Existenz, das ist echt schwierig.
Und das Ausprobieren von Sportarten, die mich mit Adrenalin fluten.
Siehst du?
Wo ich aber immer erst irgendwie allen Leuten erklären muss, was es ist, wenn ich sage, immer sagen, was machst du? Wie? Was? Wer? Was mit Sport?
Demnächst in Bobs Experimental Sport Podcast.
Nee, lass mal. Dazu bin ich ja auch zu schlecht in all diesen Sportarten.
Naja, darum geht's ja nicht. Geht ja darum, sie auszuprobieren.
Richtig. Das kann ich gut.
Und ich meine, wenn du in jeder dieser Sportarten dann auch total gut wärst, dann würdest du wahrscheinlich gar nicht ständig neue Sachen ausprobieren. Weil wenn man irgendwie in sowas so total angekommen ist und total super ist, dann ist die Motivation auch nicht so hoch, nochmal was ganz anderes auszuprobieren. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die in allem ganz toll sind und trotzdem ständig was Neues ausprobieren.
Ja, nimm doch mal hier Jack Johnson. Der war Weltklasse-Surfer und jetzt ist er Sänger. Ja, der hat da nochmal was Neues ausprobiert.
Eine andere Sportart ausprobiert.
Genau.
Jo.
Gut, also.
Ich bin übrigens sehr dankbar, dass wir nicht über Wetten, dass gesprochen haben.
Ich habe es auch nicht gesehen. Insofern könnte ich da jetzt gar nicht.
Gut. Dann überlassen wir das den Hörern, darüber zu diskutieren und hören wieder voneinander nächste Woche.
Genau, bis dann.
Bis dann.